Hinter uns liegt die Gebetswoche. Wie das so üblich ist, haben mehr, weniger als mehr daran teilgenommen, aber immerhin. Und ich denke, die daran teilgenommen haben, an den vier Abenden, die dann so, die es hier gab, drei davon durfte ich miterleben in der Woche, mir hat es viel Spaß gemacht. Es waren sehr reiche, bunte Abende und einfach mal Gebet, Gemeinschaft und Zeit mit Gott auf eine andere Art und Weise erleben zu können. Ihr glaubt gar nicht, ihr beiden da hinten, die ihr da im Glaskasten sitzt, ich sehe euch trotzdem, auch wenn sich das an der Scheibe spiegelt, ich habe euch im Blick. Und mit dem Beten ist das so eine Sache. Wir werden immer aufgefordert, mehr zu beten. Aber was uns niemand so richtig sagt, ist, wie sollen wir denn beten? Von was sollen wir denn und auf welche Art und Weise sollen wir denn mehr von? Und je nachdem, was ihr so habt oder wie ihr so eure persönliche Andachts- oder Gebetszeit gestaltet, kann das sehr unterschiedlich ausfallen und vielleicht auch unterschiedlich spannend. Und vielleicht bist du motiviert, weil wieder ein Prediger gesagt hat, du musst mehr beten. Ja, ja, stimmt, ich muss mehr beten, hast ein ordentlich schlechtes Gewissen und betest dann mehr, 2, 3 Tage, 4 und dann schläft's wieder ein, vielleicht. Es gibt ein paar wichtige Texte zum Thema Gebet, die uns weiterhelfen können und vielleicht auch motivieren, neu unser Gebetsleben mit Gott zu gestalten. Und ich finde es nicht unwichtig, bevor ich gleich mit euch einen Text hineinschaue, weil Beten ist die Art, wie wir eigentlich ist es nicht nur ein anderes Wort für mit Gott reden. Gebet ist Reden mit Gott. Und ich persönlich möchte gerne, oder ich rede gerne mit Gott. Und das ist der, weswegen wir uns hier aufgrund ihm und was er für uns getan hat, versammeln wir uns hier. Und darum ist das ein wichtiges Thema, wie ich finde. Und ich möchte gerne einen einzigen Text mit euch heute zusammen anschauen, wo Jesus selber etwas über das Thema Gebet sagt. Der findet sich im Lukas-Evangelium, in Lukas im 18. Kapitel. Lukas-Evangelium, 18. Kapitel. Ist heute keine Übersetzung auf Polnisch? Oben bei euch? Habt ihr heute keine Übersetzung? Ich frag nur. Also ist da. Gut, wunderbar. Nur, dass ich weiß, dass ich meine Sprechgeschwindigkeit wieder etwas reduziere. Lukas 18. Ich lese einfach mal ab Vers 1. Ich habe heute bewusst mal wieder die Elberfelder rausgesucht, weil ich gerne eine texttreue Übersetzung haben wollte. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber auch eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersachern. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre oder wie andere Übersetzungen haben, mir die Augen auskratze. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass sie ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Ein Gleichnis Jesu dafür, dass wir alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollen. Also Jesus sagt auch, beten, 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 wichtig. Und ich habe schon mehrfach über dieses Gleichnis gepredigt. Und ich habe mir bewusst auch nochmal meine unterschiedlichen Predigten angeschaut, weil die sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Und ich möchte euch gerne zwei von sicherlich vielen möglichen Sichtweisen mitgeben, wie man mit diesem Gleichnis und dieser Aufforderung Jesu zum Gebet umgehen kann. Die erste. Eigentlich ist es total spannend, wenn man diese Geschichte liest. Es gibt ja so moderne Phänomene. Vielleicht habt ihr schon mal vom Stalking gehört. Ist euch dieser Begriff? Habt ihr das so mal gehört, was Stalking ist? Das ist, dass irgendjemand anders ständig auflauert und meistens irgendein enttäuschter Verliebter, der seine Anbetungs, seine Angebetete Verflossene nicht loslassen kann. Hier haben wir den ersten Stalker der Geschichte zumindest überliefert, nämlich die Witwe, die dem Richter immer wieder auflauert. Ich stelle mir das so vor, dass die wirklich gewartet hat in der Nähe seines Hauses, wenn er rauskam, verschaffe mir Recht. Ja? Und der dann irgendwie geguckt hat, dass er wegkommt und sie los wird und sie dann bei Gericht auf ihn wartete und wenn er rauskam, verschaffe mir mein Recht. Und die erste Variante ist eben die, wir dürfen Gott mit unseren Anliegen nerven. Wir können ihn wirklich in den Ohren liegen und er hat damit kein Problem, das dürfen wir. Und das fand ich ganz großartig, als ich diese erste Brille aufhatte, dass Gott so ein großer Gott ist, dass wir ihn sogar mit unseren Anliegen nerven dürfen. Nur ich glaube nicht, dass es die gesunde Variante ist. Ich möchte mir das nochmal anschauen. Da ist ein Gleichnis dafür, dass wir alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Da steht nichts übers Bitten erstmal, sondern über Beten. Und Beten ist mehr als nur Bitten. Kommen wir gleich zu. Der Richter wird beschrieben, also wir haben eine Situation, da ist eine Witwe. Diese Witwe, dazu muss man noch Folgendes vielleicht wissen, so ein bisschen kultureller Hintergrund. Witwe damals und Witwe heute ist was anderes. Damals waren die Frauen von ihrer Familie oder von ihrem Ehepartner wirtschaftlich abhängig. Und wenn eine Frau verwitwet war und keine Familie hatte, dann hatte sie im Prinzip keine Möglichkeit, irgendwie Einkommen, also es war zu bekommen. Es war überlebensnotwendig. Und wenn dann irgendwie noch jemand sie übervorteilt hatte und ihr vielleicht das letzte Stück Land oder sowas auch noch abgenommen hatte, dann war sie eigentlich fast dem Tode ausgeliefert. Und so wird die Situation gewesen sein, dass hier ihr jemand Unrecht getan hat und für sie hing das Leben davon ab und sie deswegen dauernd den Richter aufsuchte, um ihre Lebensgrundlage wieder zurückzubekommen. Wie wird der Richter beschrieben? Das ist einer, der Gott nicht fürchtet und keinen Menschen scheut. Und der am Ende sagt, weil mich die Witwe so lange nervt jetzt und ich keinen Bock mehr drauf habe, um so ein bisschen zu Neudeutsch zu sagen, ich will jetzt endlich meine Ruhe haben, dann verschaffe ich ihr Recht und dann hört es endlich auf mit dem Generve. Ist Gott der korrupte Richter? Ist Gott wie dieser korrupte Richter in der Geschichte? Ist Gott, dass er sagt, mich interessieren die Menschen nicht und ich mich selber auch nicht, ich fürchte ja Gott nicht, also wenn man den Richter auf Gott setzt. Und weil mich meine Kinder, meine Gläubigen nerven mit ihren Gebeten, will ich dann endlich mal tun, was sie sagen? Also mein Gott ist nicht so. Ich weiß nicht, ob euer so ist, aber so wie ich Gott in der Bibel verstehe, ist er nicht der korrupte Richter. Und es ist keiner, den ich nerven muss mit meinen Anliegen, dass er doch endlich dann mal was macht. Es gibt nur ein Problem und steinigt mich nachher oder macht sonst was mit mir. Das ist mir ganz egal, aber ich möchte gerne versuchen, euch so ein bisschen Gefühl dafür zu geben und mal so ein bisschen euren Horizont auftun. Und das Wort Gottes ist herausfordernd. Lass dich mal herausfordern. Folgende Situation, wie ich zumindest früher gebetet habe. Vielleicht betet ihr anders und habt das nie erlebt, aber ich habe das früher so gemacht. Ich habe ein Gebetsanliegen gehabt. Und dann habe ich das mit in meine Andachtszeit hineingenommen und gesagt, Gott, bitte, das ist mein Anliegen, ich brauche deine Hilfe, löse das Problem. Und das habe ich in mein Abendgebet mit reingenommen, das habe ich am nächsten Morgen mein Gebet mit reingenommen und wieder am nächsten Tag. Und wenn es ein richtig großes Anliegen war, dann habe ich noch ein paar Freunde angerufen und habe gesagt, das ist mein Anliegen, bitte betet mit mir dafür. Ein paar, die mich schon kennen, die kennen diese ein, zwei Beispiele, für euch ist das aber Wiederholung, das macht nichts. Stell dir Folgendes vor. Du hast Kinder, einen Partner, einen Mann, dein Mann, wer auch immer, bittet dich um einen Gefallen. Und sagt, kannst du das für mich tun? Aber es kann auch jeder für sich hineinversetzen. Und Dein Volker fragt dich, ob er dich was für dich tun kann. Und der kommt am ersten Tag und fragt, kannst du das machen? Aus irgendeinem Grund machst du es nicht sofort. Kommt am zweiten Tag, kannst du das bitte für mich erledigen? Kommt am dritten Tag, kannst du das bitte für mich machen? Kommt am vierten Tag und fragt dich, kannst du das bitte für mich machen? Wie wird es dir am vierten Tag gehen? Und stell dir dann vor, der Volker ruft noch alle deine Freundinnen an und sagt, Mensch, könnt ihr bitte der Silvia sagen, dass sie das Anliegen für mich erledigen soll? So beten wir. Also ich habe zumindest früher so gebetet. Was habe ich für eine Gottesvorstellung? Was ist das für eine Gottesvorstellung, wenn ich glaube, dass ich Gott nur lange genug mit meinem Anliegen nerven muss, bis er was tut? Dass wir nur genug Leute sein müssen, die Gott in den Ohren liegen, dass er was tun soll, dass er was tut? Es kann sein, dass das jetzt euer ganzes Gebetsvorstellung über den Haufen wirft, was ihr bisher über Gebet gedacht habt, weil das ist das, was ich selber gemacht habe, was ich erlebt habe. Ich habe lange Gebetslisten geführt. Ich mache das bei mir alles immer elektronisch. Ich habe eine Datenbank für Gebete eingerichtet in meinem Rechner, die ich die ich in Gruppen aufgeteilt habe. Das ist für die Familie, das ist für die Gemeinde die und das ist für die Gemeinde und das sind die Freunde und das ist das Anliegen. Und dann habe ich aufgelistet. Ich habe hunderte von Gebetsanliegen in meinem Rechner. Und die habe ich dann, je nachdem, was ich erlebt habe, kategorisiert in noch nicht erhört. Erhört, kann ich nicht sagen, ob es erhört worden ist, ausgemustert. Ja? Ja, wirklich. Und weil das so viele waren, bin ich dann hingegangen und die konnte ich gar nicht in einer Andachtszeit alle durchbeten, also habe ich das aufgeteilt. Heute ist der Tag Familie, heute ist der Tag Gemeinde und das ist dann der Tag. Ja. Und das hat zu zwei Dingen geführt. Das eine war, manchmal war das mühselig, diese Liste darunter beten. Und das andere ist, ich habe es heute geschafft. Oh, heute habe ich es geschafft. So ist doch Gott nicht, dass wir irgendwelche Gebetsleistungen erbringen müssen, um irgendwas zu erreichen oder gut dazustehen vor uns oder vor wem auch immer oder vor Gott. Gott ist nicht der korrupte Richter. Und es ist wichtig, dass man das Gleichnis genau liest. Was sagt denn Jesus dann, als er das Gleichnis erklärt? Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, ich lese bewusst jetzt auch aus einer texttreuen Übersetzung, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Mit anderen Worten, sollte Gott etwa lange warten, bis er was tut? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird oder schnell, heißt es da im Grundtext. Gott ist nicht derjenige, der wie der korrupte Richter ist. Das sagt Jesus selber in der Erklärung des Gleichnisses. Das ist ein Anti-Gleichnis. Jesus will damit deutlich machen, so braucht ihr nicht zu beten. Ihr könnt so beten. Das ist kein Problem. Gott ist ein großartiger Gott und du brauchst nichts zu verändern in deinem Leben, wenn du möchtest, nach dieser Predigt heute. Du kannst alles weitermachen, wie du möchtest. Aber wenn du wachsen möchtest im Glauben, dann nimm ernst, was dieser Text sagt. Du brauchst nicht zu bitten und zu betteln wie die Witwe, weil Gott nicht der korrupte Richter ist. Jesus sagt selber in der Erklärung, Gott ist eben nicht so und Gott wird die Gebete schnell erhören. Jetzt kommt immer noch die Frage, warum habe ich das noch nicht erlebt in meinem Leben? Ich kenne manche, die beten schon seit vielen, vielen Jahren um Dinge. Ich glaube, das Erste ist, was man sich vielleicht auch bewusst machen muss. Wenn ich Gott sage, ich nehme mal die Kindergeschichte, die ist ja nicht umsonst entstanden. Ja. Wenn ich Gott sage, löse das Problem mit meinem Chef und es hat sich noch nicht gelöst, und ich am nächsten Tag oder am nächsten Abend, wie auch immer, nochmal sage, Gott löst das Problem mit meinem Chef. Beim zweiten Mal drücke ich mit der gleichen Bitte aus, dass ich nicht glaube, dass Gott mich zum ersten Mal erhört hat. Ich muss ihm nochmal erinnern. Hat ja wohl beim ersten Mal nicht richtig hingehört und nicht geklappt, also muss ich ihn nochmal erinnern. Das heißt, ich selber proklamiere mit jeder erneuten Bitte auf diese Art meinen Unglauben. Ich glaube nicht, dass das stimmt, was hier steht, dass Gott mein Gebet nach Matthäus 6 sogar erhört hat, ehe ich es ausgesprochen habe. Das glaube ich nicht, deswegen muss ich Gott immer wieder neu erinnern. Das heißt, mit jeder Art dieses Betens, wenn ich es ständig wiederhole, stärke ich meinen Unglauben. Ich nähre mein mangelndes Vertrauen, dass Gott handeln kann. Das klingt sehr paradox, weil wir haben bisher immer so gebetet. Ich will das praktisch machen. Die Geschichte war sehr aus meiner eigenen Familie. So sieht es bei mir morgens aus. Also deswegen die Kai-Geschichten, die habe ich alle selber geschrieben. Ja, wir sitzen halt morgens, wir machen zusammen Familienandacht auf die Weise, wie ich das erzählt habe. Und dann, ich komme dann nachher nochmal vielleicht kurz zur Familienandacht zurück. Meine drei Söhne, egal wie alt sie sind, mein 18-Jähriger, mein 16-Jähriger und mein 13-Jähriger, wenn ich die morgens aus dem Haus entlasse, mein 18-Jähriger hat jetzt seinen eigenen Zeitplan, da bin ich oft nicht mehr da, ja, aber wenn ich zu Hause bin und die morgens zur Schule entlasse, früher habe ich folgendermaßen gebetet. Also erstmal, ich nehme jeden meiner Jungs in den Arm, jeden Einzelnen, die gehen auch ein bisschen zu unterschiedlichen Zeiten, da passt das ganz gut, und früher habe ich folgendermaßen gebetet. Lieber Gott, segne meinen Eliav, beschütze und bewahre ihn heute an diesem Tag. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Wer liebt meine Kinder mehr, ich oder Gott? Wer möchte meine Kinder mehr segnen, ich oder Gott? Wer möchte meine Kinder mehr beschützen, ich oder Gott? Ich höre es, ja, natürlich Gott. Wenn das doch so ist, dann brauche ich dich doch nicht, Gott, um etwas zu bitten, was er lieber tun will als ich. Jetzt nehme ich meine Kinder jedes Mal, bevor ich sie aus dem Haus entlasse, in den Arm und sage: Danke Gott, dass du meinen Eliav heute beschützt, dass du ihn segnest und mit ihm bist. Merkt ihr den Unterschied? Es ist nur eine kleine Wortwahlunterschied, aber die bedeutet ganz viel. Jetzt entlasse ich meine Kinder in dem Glauben und in dem Vertrauen, dass das, was hier drin steht, was er verheißen hat, dass er das tun wird. Und ich entlasse ihnen mein Kind für mein Kind und auch für mich in dieser Sicherheit: Gott ist heute mit dir. Und ich weiß, ich habe mein Kind wirklich in die Hände Gottes abgelegt, in dem Vertrauen, dass das, was hier steht, auch stimmt. Das Schöne ist, meine Kinder beten jetzt auch für mich, bevor sie gehen. Und wenn so eine Geschichte ist, wie zum Beispiel, bei uns ist jetzt kein Stress mit dem Chef, den habe ich zum Glück nicht. Also das war jetzt nicht authentisch aus meiner Familie. Aber wenn so eine Sache ist, wie Klassenarbeiten zum Beispiel, wir entweder mit den Kindern geübt, wie auch immer, aber wir fragen immer, liegt heute irgendwas an? Oder wir wissen eben, auch als Eltern, es ist eben heute eine Klassenarbeit an. Früher habe ich gebetet: Herr, sei mit dem Silas heute bei dieser Arbeit. Heute beten wir und sagen: Danke, dass du mit bist, weil er ist dabei. Und dass Gott dir hilft, dich zu erinnern an das, was du gelernt hast. Viele, also das ist eine Möglichkeit, ich gebe euch gleich noch ein paar mehr. Viele, was ich früher als Bitte formuliert habe, drücke ich als Dank aus. Weil bei ganz vielen, was wir als Bitte haben, wissen wir doch, ich habe es euch an einem, zwei Beispielen erklärt, dass Gott viel mehr die Dinge tun möchte, als wir sie erbeten wollen. Und mein Glaube und mein Vertrauen wird viel stärker genährt, wenn ich danke, als wenn ich bitte. Bei Bitte ist immer die Sorge, wird er das auch tun? Ich glaube, dass Gott das tun will, bei den meisten Dingen. Wenn ich um den Porsche bitte, dass ich ihn zu Hause habe. Ich habe was Lustiges gelesen im Internet. Ich weiß nicht, wer von euch den Postillon mal diese. Es gibt so eine Satirezeitung im Internet. Und da stand dann drin: Kirchen sind verantwortlich, haften für unerhörte Gebete. Und das war dann so ganz lustig. Da gab es dann auch Kriterien, wann man also seine Kirche verklagen kann, wenn das Gebet nicht erhört worden ist. Unter anderem war dann ein Mann, der für einen Porsche gebetet hat und der ist nicht gekommen und hat jetzt die katholische Kirche verklagt und die muss ihm jetzt den Porsche ersetzen, weil ihm Recht gegeben wurde. Also muss ihm jetzt den Porsche. Das ist eine Satire, ja, aber das ist nicht echt so. Aber ich fand das schon ganz lustig. Und ja, ich nehme das Beispiel mit rein an dieser Stelle. Ich muss mal meine Bibel ablegen. Hoffentlich kriege ich ihn ab. Oh, ja. Darf ich dich mal unterbrechen? Weißt du, was das ist? Genau. Weißt du auch, was für ein Ring das ist? Hast du eine Idee? Wie viele Ringe tragen denn Männer? Was tragen die in der Regel für einen Ring, wenn sie einen haben? Einen. Was ist das für ein Ring? Weißt du das? Genau, ein Ehering. Zu diesem Ring gibt es eine Geschichte. Das ist der Ehering 2.0, also nicht 1.0, sondern 2.0. Aus irgendeinem Grund habe ich meinen Ehering beim Brotbacken verloren. Den habe ich abgezogen und dann war er weg. Ach, übrigens nur Fußnote. Wer gern das Sabbatbrotrezept haben möchte von letzter Woche, das steht im Internet. Da könnt ihr es euch runterladen. Ich habe es auf die Internetseite unserer Gemeinde-Homepage hochgeladen. Und irgendjemand, wir haben dann beim letzten Umzug die Möbelpacker gebeten, dass sie mal genau gucken, ob es irgendwo in der Küche finden. Sie haben ihn nicht gefunden, den Ring. Also irgendeiner, wir haben öfter auch Brote verschenkt, wird sich sehr gefreut haben, als er unser Brot bekommen hat. Und so war ich lange ohne Ehering und meine Frau hat gesagt, du bist gar nicht verheiratet, du hast gar keinen Ehering. Bis dann etwas Glückliches geschah, ich habe meinen Schwager und meine Schwägerin getraut und meine Schwägerin ist von Beruf Goldschmiedin. Und die sagte, weißt du was, oder wisst ihr was, wenn ihr wollt, ich mache euch neue Eheringe für 100 Euro. Der Goldwert ist schon mehr als der Ring. Und ich habe so meiner Frau gesagt, ah ja, gucken wir mal, aber insgeheim habe ich gedacht, unbedingt. Und habe dann gedacht, zum nächsten Hochzeitstag gibt es neue Eheringe. Nun trägt meine Frau auch nur einen Ring, das war nicht einfach, die Ringgröße von ihr herauszufinden. Mit einem Trick habe ich es dann geschafft, weil manchmal spielt sie mit ihrem Ehering rum und dann heimlich abgenommen, guckt über welchen Finger bis wohin passt er, ja, und dann entsprechend. Jedenfalls, ich habe dann meine Schwägerin, als sich der Hochzeitstag immer mehr näherte, angerufen und gefragt, wie sieht's aus? Steht das Angebot noch? Und sie so, ja, du hattest bisher nicht nachgefragt. Und dann haben wir uns kurz geeinigt. Und sie sagt, ja, das schaffe ich, kriege die fertig, die sind rechtzeitig da bis zum Hochzeitstag. Sie hat mich noch gefragt, wie die sein sollen. Wir sind gern so schlichte Leute, das ist ein ganz schlichter Ring. Und dann, ja, hieß es warten. Und wir bleiben bei dem Beispiel, stellt euch vor, ich hätte jetzt jeden Tag morgens und abends bei meiner Schwägerin angerufen, die wohnt in Kiel, ich in Leverkusen, ja, und gesagt, wie sieht's aus, machst du die Ringe? Jeden Tag, und das hat ungefähr 2 Wochen gedauert, bis die da waren. Ich hätte jeden Tag angerufen. Wie gerne hätte meine Schwägerin die Ringe noch gemacht? Sie hätte sie bestimmt gemacht. Aber wisst ihr, wie es gelaufen ist? Sie schrieb dann plötzlich eine E-Mail und sagte, die Ringe sind fertig, ich habe sie abgeschickt. In dem Augenblick noch vorher, noch bevor sie das machte, als sie sagte, ich mache die Ringe, da habe ich mich total gefreut. Und als sie dann schrieb, kurz per E-Mail, die Ringe sind abgeschickt, habe ich mich noch mehr gefreut. Und als sie dann da waren, habe ich mich am meisten gefreut, weil ich fand, sie waren viel schöner geworden, als ich sie mir vorgestellt habe. Gott, um in dem Gleichnis von eben zu bleiben, ist doch treuer als meine Schwägerin. Das heißt, wenn ich Gott etwas bitte, wir dürfen Gott unbedingt bitten. Er sagt, wir sollen das tun. Das heißt nicht, dass wir aufhören sollen zu bitten. Nur wenn ich meine Bitte an Gott gerichtet habe, und wenn ich, gerade wenn ich von einer Bitte weiß, dass es eine Bitte ist, die Gott unbedingt erfüllen möchte, das kann ich einerseits prüfen an den vielen Verheißungen, die hier drin sind, aber ihr habt vorhin genickt, als ich euch gefragt habe, und ich habe ganz oft gehört, wer liebt meine Kinder mehr, Gott oder ich? Ja? Wer will meine Kinder mehr segnen, Gott oder ich? Wer möchte meine Kinder mehr beschützen, Gott oder ich? Wenn ich weiß, dass ich solche Anliegen habe, die nach Gottes Willen ist, was kann ich als nächstes machen, wenn ich Gott eine Bitte vorgebracht habe? Und das kann ich morgens, mittags und abends tun und den ganzen Tag lang. Danken. Und mit jedem Dank stärke ich mein Vertrauen in den Gott, dass er was tut. Aber es gibt noch viel mehr Arten zu bitten als oder zu beten, als zu bitten oder zu danken. Beten ist eigentlich ein Gespräch mit Gott. Und wenn ihr euch mit jemand unterhaltet, ich meine, es gibt solche Leute, die triffst du. Ich habe so also wir Prediger haben, glaube ich, alle den Nachteil. Einer hat das mal richtig deutlich gesagt, das war Lothar Wilhelm, den kennt ihr vielleicht noch, den Vereinigungsvorsteher, den wir mal als Vorvorletzter hatten. Der hat immer gesagt, sag erstmal, was du zu sagen hast, wenn ich anfange, kommst du nicht mehr dazu. Solche Leute gibt es natürlich auch. Ja. Aber in der Regel ist es doch so, dass ein Gespräch auf Gegenseitigkeit beruft. Also, dass ich sag was, der andere sagt was, du erzählst was, ich erzähle was. Und dass wir im Austausch sind. Gott möchte mit uns im Gespräch sein. Aber dazu muss ich erstens mir Zeit nehmen, zuzuhören. Und zweitens, glaube ich, müssen wir auch, viele von uns, ich auf jeden Fall, vielleicht könnt ihr das alle, neu lernen, ihn zu hören. Wir machen das im Dienstagskreis, üben wir es immer, mit auf eine Art und Weise, dass wenn wir diesen Kerntext haben, der uns durch den Abend begleitet, dann lesen wir den Text am Ende nochmal und werden still mit der Frage, Gott, was hast du mir zu sagen? Und tauschen uns am Ende drüber aus. Ich will das ganz praktisch machen. Ich möchte ein Beispiel aus dieser Woche erzählen, wie das gehen kann. Ich hatte mich am Morgen, also ich habe einen Gebetspartner, mit dem ich mich einmal die Woche, weil ich ihn nicht persönlich treffen kann, wir sind zu weit auseinander, am Telefon treffe. Vielleicht kennt ihr den der einen oder anderen, das ist Alberto Mambranca, unser mosambikanischer Kollege hier in NRW. Und wir telefonieren jeden Dienstagmorgen miteinander, tauschen uns aus, tauschen uns über Dinge aus, die uns in der Bibel wichtig geworden sind und beten miteinander. Und am Dienstagmorgen war es, dass ich in Bezug auf eine Sache richtig wütend war und nicht mit, was mit ihm zu tun hat, sondern jemand anders. Und ich dem Alberto sagte, boah, das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen, dem schreibe ich jetzt eine Mail und habe ihm vorgelesen, wie die Mail aussieht. Und er sagte sofort, das kannst du nicht machen. So nicht. Du kannst dein Anliegen vorbringen, aber so nicht. Weil, zitierte dann sofort Römerbrief, ja, wenn es an euch liegt, dann sollt ihr mit allen Menschen, versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben. Oh. Und das ist auch eine Art, wie Gott redet. Der macht dich nämlich manchmal auch durch andere Leute aufmerksam auf Dinge, die so dran sind. Und ich habe zu ihm gesagt, Alberto, das fällt mir schwer. Dann sagte er, das ist mir egal, das musst du trotzdem tun. Und ich habe die E-Mail umformuliert und ihm vorgelesen und gesagt, so kannst du sie abschicken. Und dann saßen wir abends hier und haben die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen uns angeschaut und damit befasst. Und wir haben am Ende diese Zeit gehabt, dass wir uns nochmal Zeit genommen haben, hinzuhören. Jesus, Gott, Vater, was hast du mir persönlich zu sagen? Und Gott hat mich richtig festgehalten an dem zweiten Sohn, wie er so auf den Vater reagiert. Er macht ja förmlich den Vater an, ne? Ich habe geschuftet wie ein Sklave für dich schon mein ganzes Leben und ich habe nicht mal einen Ziegenbock gekriegt, um mit meinen Freunden zu teilen und dann kommt gleich der da, dein Sohn an, der das Geld mit Huren durchgebracht hat und du lässt gleich das Mastkalb schlachten. Und Gott hat in mein Herz in diesem Augenblick, als wir in dieser Stille saßen, reingesprochen und hat gesagt, Armin, du wirst nichts erreichen, wenn du anfängst zu brüllen und zu schreien und wütend zu werden. Gar nichts wirst du erreichen. Erstens geht der andere auf Abwehr, wenn du das tust. Und selbst wenn das nicht tut, der Vater macht es ja nicht. Der geht nicht auf Abwehr. Der sagt, mein Sohn, dein Bruder war verloren und ist wiedergefunden. Er war tot und jetzt lebt er wieder. Wir müssen noch feiern. Selbst wenn der andere nicht so reagiert wie ich, aber meistens wird er das tun. Also wenn dich jemand anschreit und anmacht und aggressiv wird, die meisten von uns werden eher aggressiv zurückreagieren, leider. Nur das Problem ist, ich baue ein doppeltes Hindernis auf, nämlich in dem Augenblick, wo ich wütend werde, kann es gut sein, dass der andere auf Angriff oder auf Abwehr übergeht, aber wenn das nicht tut, meine eigene Wut hindert mich daran, und das hat den älteren Sohn daran gehindert, die Liebe des Vaters zu hören. Das ist nicht durchgedrungen, ich habe eine doppelte Mauer gebaut. Und da hat Gott mich so tief berührt am Dienstagabend, dass er sagte, Armin, du wirst nichts erreichen, du wirst nur verlieren, wenn du nicht jetzt mal runterkommst und versuchst, die Sache in Ruhe zu regeln. Wir haben einen Gott, der mit uns reden möchte. Und ich möchte euch einladen, dass ihr diese Geschichte auch noch mal zu Hause lest einfach. Und mit diesem Bewusstsein, Gott ist nicht der korrupte Richter. Du musst nicht bitten und betteln wie die Witwe. Gott ist einer, der dir Recht verschaffen möchte. Unbedingt. Da steckt nämlich noch mehr hinter. Der Widersacher ist ja nicht irgendwer. Und gegen den will er dir auf jeden Fall Recht verschaffen. Und gestern mit der Jugend und dem euch beiden zusammen, ja, haben wir uns den Text angeschaut, wo Paulus der Magd mit dem Wahrsagergeist sagt, im Namen Jesu, fahr aus von ihr. Die dahinter Paulus herrennt und sagt, dies sind Männer Gottes, auf sie hört. Es gibt noch mehr Formen des Gebets, nämlich auch Vollmacht im Gebet. Das ist noch eine ganz neue Form, über die ich heute nicht weiter reden möchte. Aber wir haben Vollmacht auch über den Widersacher. Nur die kann ich nur dann ausüben, wenn ich höre und weiß, was Gott mir sagt, wie ich damit umgehe. Es gibt zwei Arten, an diesen Text ranzugehen. Du kannst alles so lassen, wie du möchtest. Und Gott ist ein großartiger Gott. Jesus schreibt ja hier, der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Also es gab schon damals die Art zu beten, sogar zu Gott zu schreien. Auch das dürfen wir. Das ist vollkommen okay. Du kannst einfach auch weiter beten wie bisher. Aber wenn du vorwärts kommen möchtest mit Gott, wenn du möchtest, dass dein Vertrauen in Gott stärker wird, dein Glauben in ihn, dann möchte ich dir Mut machen, neu beten zu lernen. Nachdem du die Bitte vorgebracht hast, danke Gott, wenn du weißt, dass es ein Gebet ist nach seinem Willen. Und lerne mehr und mehr Gottes Stimme zu hören. Geh mehr in deine Gebetszeit rein und frage Gott, was hast du mir zu sagen? Vielleicht hier noch ein letztes Beispiel. Meine Fürbitte hat sich vollkommen gewandelt. Wenn ich für jemanden bete, gehe ich nicht hin und sage, Gott, das ist jetzt, sag mal deinen Namen, Schwester, du bist mit dem Roten, die Anna. Das ist die Anna, Gott, löst bitte das Problem für die Anna. Ich mache das ganz anders. Ich sage, das ist die Anna, die hat folgendes Problem. Kannst du mir sagen, wie ich ihr vielleicht helfen kann? Gibt es irgendein Wort der Ermutigung, dass du für mich, also was ich ihr weitergeben kann, vielleicht irgendein Bibeltext, irgendetwas, was ich ihr sagen kann. Und stell dir vor, das habt ihr bestimmt schon mitgekriegt, jemand ruft dich an und sagt, ich habe für dich gebetet. Das ist schon toll. Aber wenn dich jemand anruft und sagt, ich habe für dich gebetet und das ist folgender Eindruck, den ich von Gott für dich habe, das ist das Wort, was er mir für dich aufs Herz gelegt hat. Wie ist das? Vielleicht doch noch ein ganz kurzes Beispiel, dann mache ich Schluss den Sack. Ich habe mit jemandem telefoniert und der war in einer fetten Krise in seinem Leben. Und wir sind in die Gebetszeit gegangen. Und mein Beten ist immer, dass ich ein Ohr nach oben aufmache. Wenn ich auch nicht unbedingt still bin, also ich bin meistens still, aber wenn wir in Gebetsgemeinschaft bin, bin ich immer automatisch, dass ich versuche, Gott, hast du etwas mitzuteilen für diese Runde jetzt? Und mir kam ein Bibeltext in den Sinn und ich sagte dem anderen am Ende oder im Telefonat, du, ich habe folgenden Bibeltext, den ich dir gerne vorlesen möchte jetzt. Und ich habe ihm den Bibeltext vorgelesen und am anderen Ende konnte ich hören, wie die Person weint. Er sagte, das ist der Text, den Gott mir bei meiner Taufe gegeben hat. Und das ist ein total ermutigender Text. Danke, dass ich ihn jetzt nochmal haben durfte. So einen Gott haben wir. Und ich möchte wirklich in dieser Art Gebet, dass ich so mit Gott verbunden bin, dass ich seine Stimme höre, dass ich Worte der Ermutigung kriege für mich und andere, dass mein Vertrauen in ihn wächst, weil einfach mein Herz voller Dankbarkeit ist für das, was er tut. Das möchte ich meinen ganzen Tag hindurch haben. Und dann macht Gebet richtig Freude. Und ich wünsche mir, dass ihr die zweite Variante wählt, um unseren großartigen Gott noch intensiver zu erleben. Amen.